Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Normalerweise sagt unser Jörg ja immer, heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Und manchmal stimmt es, aber selten so sehr wie heute, weil tatsächlich unser heutiger Gast, Larissa Probst, bei uns jedes Jahr in Tradition mindestens einmal im Podcast ist. Larissa, herzlich willkommen im Podcast von Neustiften.
Ja, danke schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist, Larissa. Ich meine, wir zählen ja alle die Tage, du wahrscheinlich ganz besonders, ne? Der Countdown läuft für den großen Kongress, eigentlich wie jedes Jahr, aber ich glaube, man ist jedes Jahr doch nochmal aufgeregt, oder? Wie ist das bei euch, Larissa?
Wir sind immer aufgeregt, also weil jeder Kongress ist ja neu und ihr kennt das ja auch, gerade so Veranstaltungen, da ist ja auch nicht wirklich eine Routine im Sinne von, dass man das dann abspulen kann oder so, sondern wir haben so ein paar Routinen drumherum, damit es gelingt, aber es ist immer die Frage, was gibt es für Einreichungen aus der Szene, was für Themen werden schwerpunktmäßig gesetzt, welche Schwerpunkte sollten wir nochmal mit reinbringen und wie ist auch so die Stimmung, auch auf Präsenzveranstaltungen zu gehen. Und wir versuchen ja mit dem Kongress auch das Beste aus zwei Welten zu kombinieren, indem wir halt wirklich 3 Tage Präsenzveranstaltungen haben und dann nochmal einen digitalen Best-of auch zu kreieren aus diesem Event. Und ich glaube, das hat in den letzten Jahren ganz gut geklappt, aber es ist jedes Mal wieder total aufregend. Und und ich bin aber froh und glücklich, wie das aktuell so der Stand der Dinge ist.
Ja, Larissa, du warst ja im letzten Jahr sehr begeistert über die unzähligen Einreichungen von ganz tollen Themen, die ja die Menschen über Call for Paper eingereicht haben. Sag mal, wie war das in diesem Jahr? Hat sich dieser Trend fortgesetzt?
Ja, das hat sich wieder fortgesetzt. Und das, was ich auch immer super spannend finde, einerseits gibt es natürlich immer wieder auch die Menschen, die wir schon seit vielen Jahren kennen, die viel Erfahrung mitbringen. Und dann erreichen wir jetzt aber anscheinend ganz neue Menschen auch, von denen wir tatsächlich irgendwie noch nie gehört haben, die über Umwege sozusagen auch auf den Call aufmerksam geworden sind und sich dann auch direkt trauen, auch eine Masterclass oder auch eine Session einzureichen. Und das ist wirklich wunderbar. Und ich betone das ja jedes Jahr wieder. Das bringt aus meiner Sicht auch ein ganz besonderes Flair in diese Veranstaltung, weil die Menschen, die diese Sessions einreichen, das alles ehrenamtlich machen und auch noch mit investieren sozusagen, dass sie auch zusätzlich noch ihre Reisekosten selber tragen und so, damit es möglich ist. Und das ist natürlich wunderbar, dass man so im Prinzip so eine Community schaffen kann, dass man gemeinsam lernen kann und dass das Ganze auch mit deutlich weniger Risiko auch umsetzbar ist für einen gemeinnützigen Verein.
Achtung, jetzt kommt Werbung. Dieser Podcast wird unterstützt von der ANT. Die ANT ist Ihre CRM-Expertin im Dachraum. Ganz nach Ihrem Motto, Gutes besser tun, unterstützt die ANT seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen, unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und im Fördermittelmanagement. Mehr erfahren Sie unter ant-informatik.ch. Ich wiederhole, ant-informatik.ch.
Larissa, du hast über die Schwerpunkte gesprochen, die so einen Kongress ausmachen. Zum Programm kommen wir sicher noch, aber einer der Schwerpunkte ist natürlich auch immer die Location und das Essen. Du weißt, das wird immer wild diskutiert und beim letzten Mal war das, glaube ich, alles ein bisschen schwierig. Zumindest habt ihr dieses Mal die Location gewechselt, ne? Oder?
Genau, also wir haben ja immer die Augen offen, haben aber auch sehr spezielles Format, wo auch die Quantität an zur Verfügung stehenden Locations gar nicht so groß ist.
Weil die den Anforderungen eben gerecht werden müssen.
Ja, ne? Genau. Also vor allem auch diese sehr vielen Sessions parallel. Dann brauchen wir auch immer noch eine große Fläche, um auch unsere Partnerinnen zu würdigen und denen auch Platz zu geben. Und dann auch noch mit einer Abendveranstaltung. Also da sind relativ viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Und jetzt sind wir super froh, dass wir wirklich dieses Jahr mittendrin sind und im BCC Gast sein dürfen und die ersten Treffen und Besichtigungen und so weiter haben schon große Freude gemacht und auch das Team war super zuvorkommend. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da drin wart. Ich war mit einigen anderen Veranstaltungen schon mal dort zu Gast. Das war allerdings vor der Pandemie und die haben während der Pandemie auch nochmal technisch super aufgerüstet und das ist da, ja, also.
Und das Essen soll auch besser sein, habe ich gehört.
Das Essen ist auch super, glaube ich. Ich muss mal ganz ehrlich zugeben, während der 3 Tage esse ich extrem wenig und ich kann mich auch gar nicht auf das Essen konzentrieren. Also wenn ihr mich fragen würdet, was gab es zu essen, dann könnte ich euch das wahrscheinlich gar nicht beantworten. Es sei denn, dann würde ich sagen, also ich habe gehört, dass es dies und jenes gab. Und in den Befragungen wurde gesagt, dass es zu wenig Soße gab oder sowas. Das könnte ich euch dann sagen. Aber ich selber bin so fokussiert auf den Inhalt und auf die Community, dass ich meine Grundbedürfnisse immer tatsächlich total ausblende, was natürlich nicht immer gesund ist, aber das bringt auch so ein bisschen meine Rolle und auch meine Aufregung mit sich.
Ja, und ich find's immer wieder niedlich, dass am Ende dann übrig bleibt, dass die Kritik an dem Essen. Wir uns weniger über die Inhalte unterhalten. Aber ihr habt euch weiterhin für Berlin entschieden. Das war ja nicht immer so. Ich erinnere mich, in frühen Jahren war das ja eher so eine Veranstaltung in Magdeburg, in Fulda und wie heißt dieser Bahnhof? Kassel-Wilhelmshöhe, in Kassel, genau. Aber ihr habt euch ja bewusst dafür damals entschieden, nach Berlin zu gehen. Und diese Entscheidung war wahrscheinlich auch richtig aus deiner Sicht, denn sonst wärt ihr nicht in Berlin geblieben, oder?
Ja, wir gucken jedes Jahr auch aufs Neue, was es für andere Locations gibt und für andere Orte, wo wir hingehen könnten. Und entscheiden uns dann auch gemeinsam mit dem Vorstand auch immer bewusst dann die letzten Jahre jetzt für Berlin, weil hier natürlich einfach das Netzwerk für uns am passendsten ist. Sehr viele Menschen leben hier, die auch was zum Kongress beitragen können. Wir haben hier eine tolle Community auch vor Ort mit Partnerorganisationen etc. Und das, was natürlich auch schön ist, ist, viele haben ja noch so einen Koffer in Berlin. Oder auch Kundinnen oder auch andere Organisationen, so dass es auch immer möglich ist, den Kongress oder den Besuch des Kongresses auch noch mit anderen Terminen zu verbinden, wenn man sich schon mal auch auf den Weg gemacht hat oder so. Das höre ich von vielen, dass es dann auch Side-Meetings gibt und so, weil Berlin einfach ja eine Stadt mit viel Anziehungspotenzial ist. Natürlich nicht so wie Hamburg, ja, muss ich ja bei euch sagen. Aber Berlin ist für uns gut.
Absolut. Es ist ja nachts auch deutlich mehr los als in Hamburg. Ich finde ja tatsächlich auch, wie du schon sagtest, es sind viele Kolleginnen in Berlin, die da ohnehin wohnen. Viele große NGOs sind auch da. Und ich selber hatte immer das Gefühl, wenn Jörg und ich zusammen da unsere Podcast live vor Ort aufgenommen haben, dass so quasi alles aus der Szene auch geballt an diesen Tagen in den Räumen ist. Und das ist natürlich eine der ganz besonders großartigen Möglichkeiten, sich mit Kolleginnen und Kollegen nochmal in einer ganz anderen Art und Weise auszutauschen. Gibt es aus deiner Sicht oder magst und kannst du schon verraten, ein oder zwei besondere Highlights in diesem Jahr auf dem Kongress?
Ja, ich meine, ihr könnt euch vorstellen, dass wir relativ viele Einreichungen zum Thema künstliche Intelligenz bekommen haben. Und weil das natürlich auch im Positiven wie im Negativen disruptiv ist, es da noch ganz viel Unsicherheiten gibt, aber auch ganz viele Chancen, sich Menschen auf den Weg machen und es da ganz viel zu lernen gibt. Und da bin ich total froh und dankbar, dass wir da auch 2 Masterclasses haben werden, wo es wirklich dann auch möglich ist, an dem ersten Tag, also an dem Mittwoch, dann auch je nachdem, für welche Bereiche man sich interessiert, ja, weil künstliche Intelligenz und der Einsatz ist ja unfassbar groß und weit und unentdeckt sozusagen von den allermeisten, dass wir da auch zwei sehr unterschiedliche Masterclasses haben für den Bereich. Und dann haben wir aber auch zum Thema künstliche Intelligenz natürlich auch das Thema Ethik. Da haben wir auch unseren Fachausschuss Ethik, der sich da wirklich jetzt viele Monate damit beschäftigt hat, wie ist da eigentlich der aktuelle Stand, wie kann man das eigentlich teilweise auch in Worte fassen, in Handreichungen, in Sicherheit und so ein Koordinatensystem, wie man sich da besonders sicher und auch mit einem Wertekanon sozusagen auch bewegt. Das ist, glaube ich, eine super schöne Mischung aus absolut die Chancen nutzen auf ganz unterschiedlichen Ebenen und dann aber auch, und das zeichnet ja auch unseren Verband aus und unsere Community, dass wir wirklich auch diesen ethischen Blick haben.
Du hast gesagt, KI ist ein Thema. Wird das, ich meine, das ist immer ein Thema, aber wird es diesmal ein richtiger Schwerpunkt sein oder habt ihr so ein internes Motto, unter dem der Kongress steht?
Nee, also ganz ehrlich, wir überlegen auch jedes Jahr wieder über so ein Motto und verwerfen es dann auch wieder. Weil gerade wenn wir so einen großen Call haben, und das ist ja wirklich auch eine große Besonderheit, dann fangen alle an, sich auch so ein bisschen einzuschränken und so ein bisschen zu versuchen, das auf dieses Motto zu schreiben. Ja, das ist so ein bisschen wie so einen Förderantrag zu schreiben. Versucht man sozusagen, das zu erfüllen, was womöglich der Veranstalter oder die Veranstalter hören möchten unter diesem Motto. Und da kommen dann eigentlich Einschränkungen bei raus. Wir versuchen eigentlich viel mehr reinzuhorchen, ja, also nicht selber zu glauben, dass wir das sozusagen bestimmen können und sollten, sondern wir warten den Call ab und sehen auch, was passiert, was treibt die Menschen um. Und das ist dann, wo wir versuchen, dann gemeinsam mit dem Programmbeirat, der ja auch ehrenamtlich das bewertet, und das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit, aber es ist auch eine wunderschöne Arbeit, natürlich da in die Szene so reingucken zu können, dass wir dann auch wirklich ein sehr ausgewogenes Programm hinbekommen. Und da versuchen wir unterschiedliche Dinge mit zu berücksichtigen. Das eine, was ja viel sozusagen, wo auch eine große Erwartungshaltung ist, ist einerseits, dass man Grundlagen abbildet, also auch für Einsteiger, Einsteigerinnen was hat. Und das muss gar nicht so sehr sein, dass das dann komplette Berufsanfängerinnen sind, sondern wenn jemand sozusagen in das Thema KI neu einsteigt, dann muss das eine Grundlage sein. Da kann ein total alter Hase oder alte Häsin geht dann sozusagen in so ein Grundlagenseminar. Und das Ganze, das ist bei anderen Themen auch so, sodass aber klar ist, dass es auch nochmal gekennzeichnet ist, dass es jetzt eher Grundlagenwissen oder das ist eine Session, wo auch Menschen reinkommen können, die jetzt noch nicht irgendwie 3, 4, 5, 6, 7 Jahre in dem Bereich unterwegs sind. Das checkt man auch so, man kommt da mit. Das andere ist natürlich unsere Kategorien, dass wir auch immer Lab Innovation dabei haben, dass wir versuchen, auch Organisationsentwicklung mit abzubilden und auch solche Koordinaten wie Digitales und das dann halt auf den unterschiedlichen Ebenen, dass es Grundlagen gibt oder Sessions, die eigentlich für alle interessant sein können, wo alle eigentlich von profitieren können und dann natürlich auch für absolute Profis, wo es dann darum geht, nochmal das letzte Müh sozusagen aus dem Thema herauszuholen und tief einzusteigen.
Es zeichnet euch auch aus, ihr habt ja verschiedene Kategorien, ne, für Anfänger, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Das ist ja, habt ihr ja, glaube ich, seit einigen Jahren eingeführt. Das macht die Sache natürlich sehr viel leichter und ich glaube auch sehr viel übersichtlicher. Bevor wir nochmal zu deinen persönlichen Highlights kommen, vielleicht nochmal ein bisschen ein Rückblick. 2024 war ja, glaube ich, für viele Organisationen kein leichtes Jahr. Auch ihr müsst jedes Mal wieder so einen Kongress stemmen. Ihr seid stark gewachsen, habe viele Leute eingestellt. Wie läuft es mit dem Fundraising-Verband? Denkt ihr da auch über andere Finanzierungsmodelle nach oder wie ist das Jahr 24 gelaufen und vielleicht gibst du uns mal so einen kleinen Ausblick auf 25?
Ja, also das Jahr 24, ich weiß nicht, ob ich das jedes Jahr sage, aber da muss ich mir die alten Podcasts nochmal anhören. Das liegt wahrscheinlich auch an mir, aber 2024 war extrem anstrengend.
Letztes Mal hast du es anders formuliert.
Aber ja, aber du hast genau dasselbe gesagt.
Ja. Genau, also das war extrem anstrengend, weil einerseits die Erwartungshaltung von uns selbst hier und auch, das hat auch mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich bin, glaube ich, ein absoluter Mitglieder und so ein Service-Mensch. Und wenn ich halt sehe, okay, die Zivilgesellschaft und auch gerade die Fundraising sind noch stärker unter Druck als auch davor. Ja, und auch davor war es ja jetzt nicht irgendwie easy peasy, jetzt sauber zu fundraisen. Dann habe ich immer den Anspruch, da auf jeden Fall zu liefern, noch mehr Angebote zu machen, noch viel mehr maßgeschneiderte Angebote zu machen. Und das, da ist der Vorstand natürlich auch eine absolut inhaltlich treibende Kraft. Und da wollen wir, glaube ich, alle einfach so richtig liefern, ja, und unterstützen und auch vorangehen in vielen Punkten. Dann habt ihr das ja auch mitbekommen. Wir sind sowohl durch die Besetzung des Vorstands wie auch durch meine Persönlichkeit und auch Johanna, meine Stellvertreterin ja ist, seit letztem Jahr, haben wir, glaube ich, ein anderes politisches Profil. Und damit meine ich nicht, dass wir ein parteipolitisches Profil haben oder so, sondern dass wir einfach deutlich stärker uns auch politisch äußern und versuchen auch eine verbindende Stimme zu sein. Ja, weil das Fundraising soll eigentlich was Verbindendes sein und soll auch die unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteure zusammenbringen und unterstützen. Und da aber einen Balanceakt hinzubekommen, das ist super anspruchsvoll. Genau, also das ist sozusagen das, was von innen kommt. Und dann das, was von außen kommt. Also wir haben hier das Gefühl, und Gerhard Wallmeier kann ja auch die Historie des Verbandes sozusagen auch überblicken. Und der sagte auch, also sowohl das Fundraising wie auch dann der dazugehörige Verband waren noch nie so relevant wie jetzt. Und das wird auch noch zunehmen. Und dann kennt ihr auch meine Sozialisation. Ich bin sehr stark im Fundraising unterwegs gewesen, ohne staatliche Fördergelder, immer mit einer Priorität der Unabhängigkeit. Und das predige ich auch schon seit, ich will jetzt nicht sagen, seit Jahrzehnten, aber auf jeden Fall seit sehr vielen Jahren, dass es gut ist, einen guten Finanzierungsmix zu haben, damit ja, wenn auch staatliche Fördermittel wegbrechen oder auch wenn Großspender oder auch institutionelle Partner wegbrechen, aus den ganz unterschiedlichen Gründen, dann ist es halt total wichtig, mehrere Säulen zu haben und das einfach sauber durchdekliniert zu haben und möglichst unabhängig zu sein.
Absolut. Und du hast es ja gerade gesagt, dass der Druck war da und ich glaube schon mal als Prognose für unseren Podcast in 26, dieser Druck steigt in diesem Jahr und es wird sicherlich noch anstrengender, weil wir erleben auf der einen Seite natürlich, dass sich Staat zurückzieht. Wir erleben, dass politische Akteure sich gegen Gemeinnützigkeit positionieren und wir erleben, das haben Jörg und ich ja in einem unserer Podcasts zu den Marktzahlen ja auch nochmal versucht zu analysieren. Wir merken, dass wir in einem rückläufigen Spendenmarkt sind. Das heißt, die Organisation, also eure und damit auch eure Mitglieder, also die Fundraiserinnen und Fundraiser, sind unter einem gewaltigen Druck. Und dass ihr jetzt als Verband sagt, dass unser Fundraising-Verband sagt, wir müssen jetzt eine entscheidende Rolle spielen, um diesem Druck was entgegenzusetzen, verstehe ich total. Nun lass uns aber mal, nachdem du diesen Rückblick auf 24 gegeben hast, mal auf 25, 26 zu schauen. Was sind deine Themen, mit denen du und der Verband ihr Unterschiede machen können?
Also ich fange einfach mal mit dem Langfristigen an, ja, weil viele ja sehr kurzfristig argumentieren und viel Empörung da ist und so weiter. Wir haben im vorletzten Jahr ja schon angefangen, uns deutlich stärker noch im Bildungskontext zu engagieren, mit einer Bildungsstudie, wo wir analysiert haben, wie können wir eigentlich quantitativ und qualitativ den Nachwuchs für den Bereich Fundraising, aber auch für die CFO-Position und fürs Leadership aufstellen. Mhm. Und auch das ist nicht aus Spaß an der Freude irgendwie entstanden, dieser Schwerpunkt, und dass wir da auch mit einer Studie reingegangen sind, sondern das ist natürlich auch das Gezerre, was wir erleben. Also meine Mailbox ist die ganze Zeit voll mit Anfragen, hast du nicht mal einen tollen Buchspenden-Fundraiser oder Fundraiserin, oder hast du nicht jemanden für digitales Fundraising etc. Und da haben wir halt eine große Herausforderung aktuell, dass die Positionen nicht besetzt werden können und dass wir natürlich auch einfach ein großes Interesse daran haben, dass Menschen dort auch eine berufliche Perspektive bekommen, die auch Wertekanon mitbringen und aber auch eine Professionalität und auch strategische Kompetenzen, sodass wir da wirklich, also wirklich einen guten, eine gute Zukunft auch für das Berufsfeld haben. Und dann,
ja. Ja, ich fand das spannend, dass ihr die Studie im letzten Jahr vorgestellt habt, dass ihr das gemacht habt. Und die Frage, wie siehst du im Moment die Bildungsangebote? Also zu sagen, Nachwuchs zu fördern, Führung zu fördern, ist vollkommen richtig. Es gibt ja ein paar Ausbildungsstätten, die schon im Bereich Fundraising unterwegs sind, und dann die Akademie, aber auch andere, auch Einzelpersonen. Wo siehst du da insbesondere auch nochmal die Rolle des Verbandes, was Inhalte oder auch Angebote von Fortbildung betrifft?
Ja, also die Rolle des Verbandes ist jetzt weniger, jetzt einzelne inhaltliche Angebote zu machen. Ich glaube, bei uns ist sehr stark ausgeprägt das informelle Lernen, ja, also das Netzwerken etc. Das ist, glaube ich, bei uns als Community gut angesiedelt. Und das, was auch die Rolle des Verbandes aus unserer Sicht sein kann oder sein sollte, das wird auch an uns herangetragen. Und da gibt es auch mehrere Schritte jetzt noch, die wir gehen werden. Da geht es vor allem auch darum, mehr Orientierung zu geben und mehr auch die Qualität im Blick zu haben und dann auch noch Impulse zu setzen, dass zum Beispiel einfach viele junge Menschen sich für diesen Bereich interessieren. Weil wir hatten ein super spannendes Treffen mit Bildungsanbietern, wo wir auch natürlich festgestellt haben, ja, da gibt es ganz unterschiedliche Player. Und die bieten total unterschiedliche Formate auch an, online, offline, unterschiedliche Themenschwerpunkte, unterschiedliche so Approaches und so. Aber es ist ja nicht so, dass die alle überrannt werden und dass dann da Kohorten von frisch ausgebildeten Fundraiserinnen irgendwie auf den Markt freigelassen werden und sich die Organisationen gar nicht retten können vor Bewerbungen. Ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein super wichtiger Punkt. Also weniger selber Bildungsangebote zu machen, sondern viel mehr Orientierung und Qualität im Blick zu haben.
Aber Larissa, das ist ja die eine Seite. Ich höre allerdings sehr häufig, allerdings weniger von den großen NGOs als von den kleineren und den mittleren, dass die tatsächlich auch radikal ihre Kosten einsparen und das auch im Fundraising tun. Das heißt, in dem Bereich auch entweder, ich sag mal, übersichtlich bezahlen, das ist ja das eine Thema, oder auf der anderen Seite auch sagen, naja, wir haben gar nicht das Budget, um in Fundraising zu investieren. Was bietet ihr solchen NGOs als Perspektive an, um aus diesem emotionalen Loch herauszukommen? Weil das ist ja eine Form von Verzweiflung, zu sagen, ich investiere nicht mehr in der Krise.
Genau, also wenn man das einem Unternehmer oder einer Unternehmerin sagt, dann können die das immer nicht nachvollziehen, wie man sozusagen am Vertrieb sparen kann, weil dann kann man eigentlich ja den Laden dicht machen. Deshalb das eine ist, dass wir versuchen, da auch natürlich mit einem Netzwerk aus Dienstleistern auch unterstützen zu können. Und auch die, wenn man da in der Community unterwegs ist, da gibt es, glaube ich, auch immer eine gute Dynamik, dass sich da auch diejenigen hervortun, die auch qualitativ einfach hochwertige Dienstleistungen anbieten und da unterstützen können, ohne dass man jetzt komplett Lohnnebenkosten und auch auf Jahre gebunden sozusagen mit Investitionen zu kämpfen hat, sondern da auch nochmal eine gute Mischung aus Freelance, Agentur, Serviceangebote, aber natürlich auch, was Fördermöglichkeiten angeht, ja, also zum Beispiel Postcode-Lotterie. Aus einigen Fördergeldern der Postcode-Lotterie wurden Fundraising-Kampagnen entwickelt und finanziert. Also auch so mit solchen Gesprächspartnern im Austausch zu bleiben und da auch zu werben natürlich für die Relevanz von Fundraising und dann auch nochmal nicht nur die Menschen im Blick zu haben, die schon irgendwie 5 Jahre Fundraising machen und einen Doktortitel haben, sondern auch Menschen eine Chance zu geben und das machen wir hier intern ja auch, damit wir nicht irgendwie aus der Theorie heraus sprechen, sondern hier auch Auszubildenden eine Chance zu geben, dass man eigentlich gemeinsam mit den Menschen wachsen kann und dann zusammen zum Beispiel mit Dienstleistern, die sehr viel Erfahrung mitbringen, gemeinsam ins Fundraising investieren zu können und dann auch und dann in unterschiedlichen Bereichen sich auch entwickeln kann, ohne dass man jetzt direkt wahnsinnig hohe Gehälter zahlen muss, sondern eigentlich, dass man mit jüngeren Menschen denen auch eine Chance gibt, die mit viel Enthusiasmus reingehen und dann gemeinsam mit anderen Playern sozusagen wachsen können.
Das schätze ich ja sehr an dir. Das ist ja ein wiederkehrendes Muster, dein Optimismus, was das Fundraising betrifft. Und wie motivierst du dich?
Mich?
Zwischen deinen Arbeitsstunden.
Wie ich mich motiviere? Um ehrlich zu sein, das ist gar nicht,
keine Frage, Frage, oder?
Ja, also das ist eher so, ich bin einfach massiv intrinsisch motiviert. Ich muss mich dann nicht zusätzlich motivieren für die Mission, für die Vision. Ich muss mich natürlich für irgendwelche bürokratischen Geschichten muss ich mich natürlich irgendwie motivieren, so Dinge, also einzelne Tätigkeiten, die dann zu so einem Geschäftsführungsjob dazugehören oder auch sowas wie Berichte schreiben ist jetzt nicht meins, aber da hilft mir jetzt eine KI total gut, ja, meine Gedanken auch stärker zu sortieren und dann auch zu Papier zu bringen und so weiter. Also dafür muss ich mich vielleicht motivieren, aber dann muss ich einfach nur mit 2, 3 Leuten sprechen und dann weiß ich schon wieder gar nicht, wohin mit meiner Energie eigentlich. Und am letzten Wochenende zum Beispiel, ja, ich meine, das muss man sich einfach mal reinziehen, ja auch. Am letzten Wochenende, Freitag, Samstag, war hier eine ganze Bande von ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen aus unseren Fach- und Regio-Gruppen, die sich mit uns hier am Wochenende um die Ohren geschlagen haben und diskutiert haben, wie sich der Verband weiterentwickeln kann, wie sich diese Gruppenstruktur weiterentwickeln kann. Und da, ja, also das sage ich dann auch meinen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen immer, Leute, die haben alle einen krassen Job, die haben auch alle Care und sonst irgendwie familiäre oder andere Verantwortung und kommen dann Freitag, Samstag zu uns und machen das mit uns. Und deshalb möchte ich auch nicht diskutieren, ob jemand aus meinem hauptamtlichen Team zum Beispiel dann an einem Samstag arbeitet. Sowas ist für mich auch zum Beispiel eine völlige Selbstverständlichkeit. Das stelle ich überhaupt gar nicht in Frage. Und deshalb, ja, also wie motiviere ich mich? Wenn ich meine Mitglieder da habe, dann kann ich gar nicht anders.
Larissa, kommen wir nochmal zurück zum Programm. Wie immer die Frage, ne, wir brauchen jetzt ein paar Geheimtipps, ein paar Schmankerl. Was sind so die 2 Veranstaltungen, wo du sagst, da freust du dich persönlich drauf, aber die kannst du auch unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen?
Uff, das ist jetzt wieder sozusagen die Qual der Wahl. Deshalb setze ich diesmal einfach so einen Blickwinkel. Ja, das bedeutet nicht, dass ich die anderen weniger spannend finde. Yeah. Sondern ich werfe einfach mal so den Blickwinkel Internationales auf unser Programm. Und ich bin ja im Vorstand der European Fundraising Association auch, tummel mich also viel auch auf internationalem Parkett. Und wir hatten regelmäßig ja die Herausforderungen, unter anderem auch wegen unserer Finanzierungsstruktur und auch Sprachbarrieren und sowas, auch unseren Kongress deutlich internationaler zu gestalten. Und damit meine ich nicht, dass wir Schweizerinnen und Österreicherinnen und so einladen, sondern Menschen, die nochmal sehr, sehr andere Blickwinkel mitbringen. Und da freue ich mich sehr, dass wir aus dem ganzen Kontext vom Giving Tuesday wunderbare Menschen dabei haben werden, unter anderem aus dem neuen European Hub sozusagen und auch aus Norwegen und da ist jetzt gerade so eine Dynamik. Deshalb, wenn ihr da TBA oder sowas noch seht, das sind hauptsächlich
to die... To be announced.
Ganz genau, to be announced. Das sind gerade die internationalen Kollegen und Kolleginnen, die sich jetzt gerade noch sortieren und so kleine Workshops haben, um ihre Sessions nochmal zu entwickeln. Und was auch super spannend sein wird, der Direktor von der Fundraising School Indiana wird zu uns kommen und zu uns sprechen. Und das ist ein Mensch, der, glaube ich, einfach mega inspiriert. Einfach einen sehr anderen Blickwinkel mitbringt auf das Fundraising, auf Druck, der jetzt auch in den USA auf die Zivilgesellschaft ausgeübt wird. Und natürlich auch einfach ein wahnsinniger wissenschaftlicher Horizont, ja, also an der Fundraising School, die wurde vor über 50 Jahren gegründet. Da lehren irgendwie über 50 Menschen, also da sind über 50 Professuren, die sich nur mit den Themen Philanthropie und Fundraising beschäftigen. Und das ist natürlich, wenn man das so irgendwie mit dem deutschen Kontext vergleicht, natürlich einfach, das sind Maßstäbe, die für uns noch in ganz weiter Ferne sind. Und da bin ich super gespannt, dass wir tolle Impulse bekommen. Und wir hatten im Vorgespräch auch den Bereich Philanthropie ja auch kurz angesprochen. Da seid ihr beide ja auch mega engagiert. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Blickwinkel. Und da haben wir mit Ise Bosch und Sebastian Klein einfach auch nochmal sehr unterschiedliche Vertreterinnen. Da wird auch noch eine andere Person dazukommen. Auch da steht noch to be announced, weil auch da versuchen wir auch immer natürlich zwei unterschiedliche Wege fürs Programm auch einzuhalten. Das eine ist ein bisschen langfristig, die Sessions, ja. Und dann versuchen wir aber natürlich auch immer sehr aktuell besondere Sessions nochmal abzustimmen auf den Zeitgeist oder auf die aktuellen Ereignisse. Und genau, und das wird natürlich auch super spannend werden. Und der Abschluss, da lade ich euch auch ein, das ist jetzt nicht der internationale Blickwinkel, aber ein sehr anderer Blickwinkel. Da kommt Lucina zu uns, eine absolute Speedrun-Expertin, ja, die sonst so Podien auf der Gamescom mit irgendwie über 40 Streamerinnen und Influencerinnen moderiert. Die kommt zu uns und bringt auch noch eine weitere Streamerin-Kollegin mit, die uns, glaube ich, in eine andere Welt mit reinnehmen. Und Lucina ist super engagiert, was ihre Charity-Events angeht. Sie versucht also auf jeden Fall in die Gaming-Szene und in die Streamerin- und Influencer-Szene das Thema Charity mit reinzubringen, ist dann eine absolute Botschafterin. Und die werden wir als Abschlusssession da haben und da werdet ihr auch so ein Live-Speedrun erleben. Ja, okay. Völlig abgefahren. Was? Ich wusste vorher auch nicht so richtig, was das ist, aber.
Was ist das? Was ist das, Larissa?
Ja, also du kannst dich wahrscheinlich noch an Mario Brothers erinnern.
Mit, lebhaft, ja.
Ganz genau.
Das war gestern.
Und ein Speedrun ist, dass du sozusagen, wer kann am schnellsten das Spiel durchspielen?
Ah, okay. Okay, verstehe.
Und dann teilweise nur mit einer Hand oder mit verbundenen Augen. Da gibt's dann nochmal spezielle Dinge.
Okay. Genau.
Also das ist natürlich auch nochmal verrückt sozusagen, aber das ist was, was die Community total beeindruckt und genau.
Und, okay. Und auf welche Spiele habt ihr euch geeinigt? Aber nicht auf Mario Brothers, oder?
Ich glaube, es werden ganz unterschiedliche sein.
Ah, okay.
Also ich habe gesagt, mit Mario Brothers, da seid ihr anschlussfähig. Ja, also nehmt nicht irgendwas, was hier keiner kennt in unserer Szene. genau, ich kann mir vorstellen, dass so ein paar Klassiker auch dabei sein werden, aber das wird eine Überraschung für mich auch und das ist, glaube ich, super spannend, das auch zu erleben und das Schöne ist, die letzte Session können wir auch immer öffnen, bedeutet also, dass wir dann den Freitagnachmittag auch öffnen für Gäste, für unterschiedliche Zielgruppen, die nochmal frisch in den Fundraising-Kongress reinschnuppern wollen, in die Szene. die vielleicht vorher noch nie was mit Fundraising zu tun hatten, aber sich jetzt vielleicht für Charity-Events interessieren und natürlich auch so ein bisschen Lucinas Fanbase sozusagen sind und da dabei sein wollen.
Ja, das ist ein voller Kongress, liebe Larissa. Wir sind am Ende. Ich glaube, das waren nochmal gute Tipps. Ich glaube, ihr habt die Preise stabil gehalten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und man kann jetzt schon Tickets kaufen, schon seit längerem. Dazu rufen wir auf. Wir freuen uns natürlich auch, denn wir sind wieder Medienpartner bei euch. Das heißt, wir werden den Kongress begleiten und natürlich uns spannende Gesprächspartner suchen. Und ich glaube, wir drei werden uns auch nochmal wiedersehen und auch nochmal ein spannendes Gespräch zu anderen Themen führen. Insofern, klasse, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut und auf bald.
Dankeschön an euch beide. Macht's gut.
Danke, Larissa. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.